Hallo Frau Firuse, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
Hallo Länder, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wirke Länder mit der Dame da. Mein Schkakon im Schema.
Okay, Mama. Melinda mal im Jak Podcast aufnehmen, Bukunem.
Uchieliger Podcast.
Hallo Uchti!
Wow, Bella, ist der Charles, der hat auch die Puchti da, Ramina. Man nimmt von Schkakon.
Hey Uchti, du chillst. Ich warte schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla!
Salam, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Hammam Talk, beziehungsweise die erste Haram Talk Folge seit letztem Jahr. Ich bin Linda und ja, leider bereits die vierte Folge ohne meine bessere Hälfte, Uchti Sara, die, wie vielleicht die einen oder anderen schon mitbekommen haben, in der letzten Phase ihrer Masterarbeit steckt und auch noch einen neuen Job angefangen hat. Daher hat sie ziemlich, ziemlich viel Stress momentan und ja, lässt mich hier leider alleine. Aber anyways, ich habe natürlich wieder Unterstützung geholt, weil alleine macht Podcast nicht so viel Spaß.
Salam, kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Und zwar haben Minerva und ich bereits vor einigen Wochen, und zwar während Ramadan, diese Folge aufgenommen. Daher nicht wundern, dass sich einige Zeitangaben auch auf diese Zeit beziehen. Viel Spaß beim Hören.
Heute zu Gast oder beziehungsweise Gästin virtuell Minerva Hammert. Einige kennen sie vielleicht auch über ihren Instagram-Account Kakaochi-Frau. Und ja, sie begleitet mich heute, die aktuelle Folge. Salam, Minerva, wie geht's dir?
Salam, wie geht's dir, Linda?
Mir geht's sehr gut. Ich freue mich mega, dich heute dabei zu haben. Ich weiß, es ist gerade Ramadan und wahrscheinlich bist du auch, keine Ahnung, mega müde, mega hungrig, I don't know, wie es dir geht, aber ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dennoch die Zeit nimmst. Wir haben es echt wirklich, Leute, wir haben es tausendmal versucht, einen Termin zu finden. Letztes Mal hat es gar nicht geklappt, technisch gesehen, und endlich, finally, im gesegneten Monat haben wir es geschafft, endlich uns zusammenzufinden. Und ich mir mega, mega freue. Ja, Minerva, für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, kurz ein paar, ja, Fun Facts oder Side Facts über dich. Du bist Bestseller-Autorin, blogst über Bad Hijab Days, zählst von Multikulti-Lifestyle, wobei es bei dir mehr um Life als Style geht und zeigst, wie unverblümt Mutterschaft wirklich sein kann. Dein Schwerpunkt liegt vor allem auf weiblicher Sexualität. Und gerade hast du auch dein neues Buch Vom Muttertier zum Wunderbalg veröffentlicht, was ich gerade auch lese, und ich freue mich schon auf das Ende des Buches. Ich hätte eher gedacht, das ist nur was für Muttis, und ich
Nein.
selber habe noch keine Kinder, aber ich bin positiv überrascht, dass ich doch ziemlich viel lernen konnte und freue mich selber, irgendwann mal Kinder zu haben. Dann habe ich immer dein Buch im Fokus. Aber darüber werden wir in der heutigen Folge noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber vorab, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, Männer, was sind denn eigentlich Bad Hijab Days?
Bad Hijab Days sind eigentlich sehr gut zu vergleichen mit Bad Hair Days. Also wenn man aufwacht und man geht in die Arbeit, aber vorher muss man sich irgendwie noch vorbereiten, stylen oder eben den Hijab binden und es klappt einfach nicht so, wie man möchte, ist einfach der ganze Tag im Eimer. Ja, also ich bin ja nicht mit Kopftuch geboren. Ich hatte auch meine Jahre ohne Kopftuch und ich weiß, dass auch ein Bad Hair Day den ganzen Tag sozusagen schon bevor der Tag anfängt, in den Müll katapultieren kann, sozusagen.
Ja,
Es
ich
gibt
kenne
Leute,
das.
die sagen, Haare sind nur Haare, Haare sind alles und auch Kopftücher sind alles. Wenn die nicht richtig sitzen, sitzt auch die Stimmung nicht richtig. Und dann ist der ganze Tag im Eimer. Und das sind dann einfach diese Bad Hijab Days, weil ich will damit einfach auf Social Media zeigen, es gibt nicht nur Hijab Fashion, es gibt auch Hijab Fails. Und das sind halt eben diese Tage. Und dass wir genauso unsicher sind manchmal, wie sollen wir es binden, was binden wir, und dass einfach dieser ganze Druck nicht nur außerhalb der Community, sondern auch innerhalb der Community auf uns lastet als sichtbare Musliminnen. Und ja, und das teile ich halt einfach sozusagen mit der Welt.
Ja, verstehe ich. Ich sehe das auch auf deinem Instagram-Account. Ich bin immer jedes Mal positiv überrascht, wie schön dein Hijab jedes Mal aussieht. Es ist einfach wie so ein richtig schönes Schmuckstück. Und ich kann mir vorstellen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, sich zu überlegen, okay, wie trage ich denn heute, welche Farbe? Du hast auch immer das perfekte Outfit an. Ich weiß nicht, wie viele Hijabs du zu Hause hast, aber da steckt teilweise wirklich viel Arbeit. Also ich finde, ich beobachte das von meinen muslimischen KollegInnen teilweise auch, wie viel Geld die auch investieren, um mir zu jedem Outfit den perfekten Hijab zu finden. Also ich finde es eigentlich richtig schön zu sehen, dass wir entgegen aller Klischees einfach von nur Kopftuch, dass wir da so viele Variationen auch haben und das einfach mehr als nur ein Hijab ist. Und ich kann das voll nachvollziehen, dass wenn der Hijab nicht sitzt, genauso der Tag im Eimer ist. Vor allem, wenn wir noch als Frauen eine Menstruation bekommen, dann ist sowieso alles gelaufen.
Na, aber ich finde das lustig, dass du das sagst, weil ich habe, bevor ich angefangen habe, Hijab zu tragen, viel mehr Effort hineingegeben in dem anderen. Also ich finde ja jetzt, ja, ich mache es natürlich aus Überzeugung und so weiter, aber es gibt auch einfach andere Gründe, die dabei entstanden sind. Zum Beispiel, es ist viel praktischer, ein Hijab zu binden, als eine halbe Stunde früher aufzustehen, um mir die Haare zu stylen, zu glätten oder zum, keine Ahnung, was ich da früher gemacht habe. Aber auf jeden Fall ist das für mich jetzt viel, viel praktischer, dass ich aufstehen kann, einfach den Hijab in 2-3 Minuten habe und das war's. Und das mit den Outfits, weil du das angesprochen hast, das bei mir ist sowieso, also ich schaue meistens aus wie ein Papagei, also, aber das ist halt auch so nach Lust und Laune. Also ich habe nie gesagt, ich gehe jetzt extra das und das shoppen für den Hijab oder für, damit das zum Outfit passt. Und ich glaube, meinen Fellow Hijabis geht das ähnlich.
Ja, aber bei dir hast du einfach ein gutes Händchen. Bei dir schaut es halt einfach immer perfekt aus. Also,
oh, danke.
Ist immer so ein Vorbild. Wenn ich irgendwann mal Hijab trage, dann habe ich schon mal
den. Dann kommst du zu mir.
Aber gut, das wäre gleich eine eigene Folge. Irgendwann mal können wir über Hijab quatschen. Eigentlich wollen wir ja heute über sexuelle Aufklärung, vor allem unserer muslimischen bzw. arabischen Community sprechen.
Mhm.
Und ja, weibliche Sexualität und Lust in unserer Community. Darum geht es ja auch in einem Kapitel in deinem neuen Buch. Vielleicht vorab als Frage, Minerva, was verstehst du persönlich unter weiblicher Lust bzw. Sexualität?
Also was ich unter weiblicher Sexualität verstehe, was ich heute verstehe, ist was, also ich habe nur als Kind und als junge Erwachsene von meinem Umfeld mitbekommen, dass man das irgendwie, das ist Hype, das gehört sich nicht. Also jetzt generell Sex und Sexualität und alles, was unter der Gürtellinie da wohnt, ja, das darüber spricht man nicht, da darf man auch nicht drüber lachen, es darf auch keinen Spaß machen und am besten spricht man gar nicht drüber. Und irgendwann, aber trotzdem, und das ist eben ein bisschen diese, ich will nicht sagen, Doppelmoral oder Doppelding, dass man soll nicht darüber sprechen, man soll auch keine Fragen drüber stellen, aber gleichzeitig wird man ab einem bestimmten Alter gepusht, dass man endlich heiratet. So irgendwie, also das ist halt quasi eine Sache, die passiert, nachdem man verheiratet ist. Und wenn man dann eine Person findet, die einwilligt, den Rest des Lebens mit einem zu teilen, ja, dann ist man eben in dieser Verlobungsphase, in dieser Kennenlernphase und da darf man ja nichts. Also da wird das auch immer gesagt, man darf nicht, also keine körperlichen Zärtlichkeiten austauschen. So, ja, und das ist alles Zareb und das ist alles Haram, alles klar. Und gleich, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in Ägypten heißt ja die Hochzeitsnacht Duchla. Und das ist ja buchstäblich, dass der Mann die Frau penetriert, also eine Penetration. Das ist die Übersetzung. Das heißt, es ist alles Saib und es ist alles Haram, aber das ist der Name für die Hochzeitsnacht im Ägyptischen. Und einen Tag später ist aber hey, also der Morgen danach. Und bitte erinnert euch, man hat erst vorgestern die Person nicht mal angreifen dürfen und dann hat man die Duchla und einen Tag später, so, wann kommen jetzt die Kinder? Und was habt ihr gestern gemacht? Ja, ich habe mein ganzes Leben lang nicht darüber reden dürfen. Und jetzt soll ich einen Tag nach der Hochzeit erzählen, was gestern passiert ist und wann die Kinder kommen. Und das ist einfach was willst du von mir? Also das ist einfach diese Kultur gepaart mit der Religion und wir wissen nicht, was wollen wir, was ist Halal, was ist Haram, was dürfen wir nicht. Und das ist einfach so ein Mischmasch daraus geworden. Und natürlich sind wir dann alle ein bisschen verkorkst. Möchte ich jetzt mal vorsichtig sagen, ja. Dieses, wenn ich jetzt sage, ich habe mit vielen Frauen gesprochen, ich habe viele Frauen interviewt, die sind verheiratet, die haben Kinder, die lieben deren Ehemänner und sie wissen, dass sie auch von ihren Ehemännern geliebt werden und trotzdem sind sie mit Schuld und Scham gefüllt, wenn die zum Beispiel nackt vor ihrem Mann irgendwo vorlaufen oder vorbeigehen oder wenn sie auch Sex haben mit dem eigenen Ehemann, ja. Also eh alles im Halal-Bereich und trotzdem, dadurch, dass man das als Kind so mitbekommen hat, das ist einfach Hayeb und das gehört sich nicht. Dass man sich dort angreift, dass man sich dort anschaut, dass man sich dort schön findet, dass man Fragen darüber stellt, dass man sich dort kratzt, wenn es juckt, ja, das ist alles Hayeb, ja, und das soll sich auch gar nicht gut anfühlen, oder du sollst nicht in einem bestimmten Alter wissen, dass es sich gut anfühlt, du musst warten, bis du verheiratet bist, um zu wissen, dass es sich gut anfühlt, so irgendwie. Natürlich ist man dann plemplem.
Ja, und vor allem, wenn es halt dann nicht gut anfühlt, weil man weiß ja gar nicht, wie es vielleicht anfühlen sollte, oder weil man genau. auch nie überspricht oder Erfahrungen hat, dann fühlst du dich vielleicht schlecht, weil du denkst, verdammt, stimmt vielleicht mit mir irgendwas nicht, oder habe ich irgendwas falsch gemacht, und man macht sich dann so viel Gedanken und kann sich gar nicht richtig fallen lassen, weil man so verkrampft ist im Kopf, und nur das auch dieses Wort Eib, ich habe das schon, ich kenne das natürlich auch aus meiner Kindheit, oder bestes Beispiel, wenn man irgendwie einen Film angeschaut hat und dann lief zufällig gerade eine Sexszene, wurde sofort weggeschalten.
Okay, das ist lustig. Ja, bei euch wurde weggeschalten, bei uns, die Kinder mussten die Augen zumachen, die Erwachsenen haben zugeschaut.
Ja, oder so, genau. Oder das hatten wir teilweise auch, bis ich irgendwann mal zufälligerweise, denn meine Mutter gar nicht im Raum war, und dann habe ich gesehen, was da passiert, und ich war total geschockt, weil ich dachte, okay, was machen die da? Und dann hat meine Mutter total aufgebracht, hey, Mama, was ist das? Was machen die da? Dann hat sie mir erzählt, ja, okay, das war das erste Mal, dass sie mich dann aufgeklärt hat und meinte, okay, dadurch entstehen Kinder. Und ich war so sauer auf meine Mutter, weil sie mir erzählt hat, wenn du heiratest, dann bekommst du Kinder. Und für mich hat sich das so angehört, wenn ich heirate, bekomme ich automatisch Kinder, die so eine Zauberhand. Nur weil ich gewusst, dass dazwischen aber noch ein Akt passieren muss.
Ja.
Und war so wütend auf meine Mutter, weil ich mir so dumm vorkam, weil ich in der Schule mir erzählt habe, ja, also wenn man heiratet, bekommt man Kinder. Und ich glaube, sie wollte halt einfach erzählen, erst heiraten mein Kind und dann bekommst du Kinder, und dann bist du überhaupt sexuell aktiv. Das war vielleicht so ein bisschen durch die Blume gesagt bei ihr. Aber was ich ja so paradox finde, dass immer dass von klein auf so mitgegeben wird, dass wir einfach sexuell uns mehr ausleben sollten, innerhalb natürlich des ehelichen Rahmens und eben um Kinder zu zeugen. Aber viele aus unserer eigenen Community gar nicht wissen, wie sexpositiv eigentlich der Islam ist. Also zum Beispiel eigentlich der Prophet eine Art sexuelle Aufklärung betrieben hat, auch mit Frauen und Männern gleichzeitig, die Menschen damals Fragen stellen konnten und es überhaupt kein Problem war. Und erst durch uns, ich habe das Gefühl, und ich weiß nicht, ob du mir da einstimmen kannst, durch das Patriarchat natürlich auch, durch die Gesellschaft, uns das aber in eine ganz andere Richtung sich hin entwickelt hat, dass vor allem natürlich auch sowohl der Mann und die Frau sexuell befriedigt werden sollen und nicht nur der Mann einfach nur kommt und seinen Spaß hat, sondern dass auch der Frau genauso gut zusteht, dass sie auch eine sexuelle Lust empfinden sollte und auch Spaß dabei haben soll. Und das wissen ja die meisten gar nicht, weil es wird halt einfach so weitergegeben, man spricht nicht darüber. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich in der heutigen Generation, dass sich schon was tut, gerade auf Social Media Plattformen, dass man da mehr darüber spricht, oder eben eine Haram Talk Folge.
Ja, genau.
Ich habe in meinem Studium viel mich mit Sexualität im Islam beschäftigt und war so überrascht, weil ich selber dachte, zum Beispiel Oralsex ist tabu, man darf nicht Oralverkehr haben. Ich meine, nach den verschiedenen Rechtsschulen gibt es ja auch unterschiedliche Auslegungen, aber wie sexpositiv eigentlich unsere Religion ist, im Gegensatz zum Christentum zum Beispiel, wenn das Zölibat eher hochgehalten wird und sich wirklich auf Fortpflanzung fokussiert und nicht auf die sexuelle Befriedigung von Mann und Frau. Und was denkst du, das liegt daran oder eben hauptsächlich an der Gesellschaft, oder wie siehst du das heutzutage? Ich meine, also du bist ja in Ägypten aufgewachsen, geboren, da war es natürlich nochmal anders.
Nein, ich bin dort nicht aufgewachsen. Ich habe nie in Ägypten gelebt. Ich habe ägyptische Wurzeln, aber ich habe nie in Ägypten gelebt. Meine Eltern sind beide Ägypter, aber ich habe nie in Ägypten gelebt. Und so wie ich das jetzt sehe, also ich glaube, dass wir auf einer Welt, also wir leben in einer Welt, wo sich jeder sein Patriarchat aussucht. Also ich lebe ja derzeit in Abu Dhabi zum Beispiel. Und ich habe in den letzten 7 Jahren in unterschiedlichen Ländern gelebt und ich werde immer kritisiert, also zum Beispiel auch von meinen Fellow-Österreicherinnen, ja, wie kannst du in Dubai oder in den UAE leben, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und das gibt Frauenrechte hin und her. Und ich sage dann, ja, in Österreich werden Kinder abgeschoben. Das heißt, ich glaube, man sucht es sich aus, wo lebe ich jetzt, egal wo du lebst, du wirst einfach ein anderes Patriarchat oder eine andere Form des Patriarchats vorfinden. Und genau deswegen ist es eben so wichtig, wichtig, dass man eben einen Podcast hat oder dass man schreibt, dass man eine Plattform hat, einen auf Social Media, dass man einfach in diesen kleinen Kreisen, die man zur Verfügung hat, ja, dass man hier versucht aufzuklären und Dinge aufzubrechen. Zum Beispiel, das Problem in unserer Community ist jetzt, dass vieles, was Tradition, Kultur geworden ist und dadurch dann eben auch irgendwann einmal Tradition, also eine Kultur, die Tradition hat, dann mit dem Stempel Islam versiegelt wurde. Mhm. Und man hat dann einfach Angst, wenn ich das jetzt mache, ist das Haram. Ja. Und es gibt hier, also mein Lieblingsparadebeispiel ist zum Beispiel das Bluten des Jungfernhäutchens in der Hochzeitsnacht. Ja.
Ja, ja.
Zum Beispiel, es gibt kein Vers im Koran, es gibt kein Hadith, es gibt gar nichts, das irgendwas von einem blutigen Laken von einer Frau verlangt in ihrer Hochzeitsnacht. Er sagt, vorehelicher Sex ist Haram für Männer und für Frauen. So.
Ja, genau, vor allem für Männer halt auch. Das ist halt auch
ja, Punkt. Für Männer und für Frauen. Und
sind immer die Männer, die dann vor der Hochzeitsnacht gleich mal rumvögeln.
Ja, genau.
Und aber dann der Hijabi mit Jungfernhäutchen, das nicht gerissen ist. Oder also noch, ja, einfach eine Jungfrau heiraten möchte. Und das finde ich ja so paradox, weil eigentlich ist, wenn, dann müssen beide Jungfrau sein. Nicht
nur eben, aber das ist ja eine gesellschaftliche Entwicklung. Also gesellschaftlich genau. Ist es jetzt in Ägypten, so wie ich glaube auch in allen arabischen Ländern oder in allen muslimisch geprägten Ländern, ist es absolut in Ordnung, wenn der Mann sexuelle Erfahrung sammelt vor der Ehe. In Ägypten zum Beispiel gilt das jetzt für die Frau nicht. Er ist dann der Draufgänger und sie ist dann die Hure, ja, sagen wir so.
Ja, ja.
Dass man auf die Idee kommt, dass sie sich verliebt hat und vertraut hat und das dann halt eben passiert ist und dass sie dann Vergebung verdient, ja, oder dass sie einfach eine zweite Chance verdient oder dass sie einfach weitermacht mit dem Leben verdient, das wird ja nicht einmal in Erwägung gezogen.
Ja, das
also es wird auch. es ist jetzt sogar so weit, dass man sagt, na, wenn er vorher mit keiner geschlafen hat, ist er kein richtiger Mann. So irgendwie. Also er muss Sinn machen, um ein richtiger Mann zu sein. So.
Ja.
Und bei ihr ist das dann halt so, ja, wenn, das geht ja gar nicht, dann ist sie schmutzig. Und ich denke mir immer, wenn man sagt, diese Frauen, die vorehelichen Sex gehabt haben, dass sie schmutzig sind. Und bevor sie aber diesen vorehelichen Sex gehabt haben, waren sie rein, sind sie durch diese Männer beschmutzt worden. Also so in die Richtung. Also wenn ihr lauter ein Haufen Männer seid, der nur Frauen beschmutzen kann, was macht das dann aus euch eigentlich?
Ja, ist ja nicht,
verstehst du, was ich meine? Weil Frauen,
ja, ja.
Also eine Frau, die das macht, die macht das aus Verliebtheit oder auch wenn sie nicht verliebt ist, dann vertraut sie der Person wenigstens ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Dass man irgendeine Basis ist dann meistens da und diese Basis wurde dann von dem Gegenüber missbraucht.
Ja, ich meine, also letztendlich, wie du meintest, man sucht sich das Patriarchat auch irgendwo aus. Ich meine, in Deutschland ist es ja hier irgendwie auch nicht anders. Wenn eine Frau hier 1000 wechselnde Partner hat, dann wird sie auch geslut-shamed. Und der Mann ist halt der Mann.
Genau, also und es gibt auch keinen ähnlichen Begriff für den Mann. Also der Mann ist halt der Draufgänger.
Ja,
oder
genau.
Der Womanizer oder whatever. Und die Frau ist halt, jetzt hast du schon das dritte Date in einer Woche mit drei unterschiedlichen Männern. Auch selbst Frauen kommentieren das. Also es sind nicht nur Männer, es ist nicht nur die Gesellschaft. Weil wir sind ja Teil der Gesellschaft.
Genau.
Okay, und wir machen bei dem Blödsinn ja mit. Also,
ja, cool, weil wir selber auch so aufgewachsen sind. Also ich kenne das eben. Ja auch, dass man dann angefangen hat, über andere Frauen innerhalb unserer eigentlichen Mädelsgang jetzt mal darüber gelästert hat und gesagt hat, hey, hast du schon gehört, die und die hat mit dem und dem. Und das halt in Deutschland. Und ich mir dachte, okay, ich dachte, ihr seid hier eigentlich so sexpositiv. Ich meine, allein schon, dass bis in den Ende der 90er Jahren Sex, also Vergewaltigung in der Ehe nicht als Straftatbestand galt, denke ich mir, okay, wie viel weiter wart ihr denn dann irgendwie zu anderen Ländern, wo dann vielleicht Frauen weniger Rechte haben? Du sagst, jeder hat sein eigenes Patriarchat, was er dann auslebt oder in dem er dann gefangen ist. Aber hast du das Gefühl, dass sich heutzutage trotzdem in der Gesellschaft, eben durch Social Media, auch vor Ort, also zwischen Ägypten oder jetzt vielleicht auch bei dir in Abu Dhabi, irgendwie ein Mindset ändert oder siehst du eher noch so ein bisschen negativ? In den
also ich sehe das, dass unsere Generation von Frauen da Social Media richtig verwendet und zwar alle die jetzt irgendwie im sexualpädagogischen Bereich sind oder im gesundheitlichen Bereich sind oder im frauenrechtlichen Bereich sind, die nutzen ihre Plattformen, um genau hier aufzuklären. Ja, und ich finde, das ist einfach eine Sache, ich finde das fabelhaft, ja. Du nimmst dein Social Media und machst jetzt nicht irgendwie schon den 30. Rabattcode in der Woche für irgendein Zeug, sondern du nutzt das und die machen auch Workshops, die bieten auch 1:1 Coachings an und ich denke mir, ja, ist doch toll, wenn die mit ihrem Wissen, erstens einmal gibt es da viel von diesem Wissen, das sie eben kostenlos anbieten online, da kann man sich die Videos anschauen, da kann man sich das alles anschauen und das sind alles Experten auf deren Gebiet. Und ich glaube, das ist jetzt einfach auch die Zeit, wo man mit eben so Podcasts, Blogs, Vlogs eher Leute erreicht als mit Büchern. Und das sage ich als Autorin. Ja. Also, dass man da eher, du kannst das hören, während du Auto fährst. Also, es ist auch einfach gerade diese Zeit, wo jeder beschäftigt ist. Ja, jeder ist busy. Und während man Auto fährt, während man kocht, kann man sich das einfach anhören und hat aber trotzdem die Pointe, hat trotzdem die Information. Beim Lesen musst du dich hinsetzen, dich konzentrieren, da musst du dir einfach bewusst Zeit nehmen. Ich glaube, es ist unsere Generation, auch ihr mit eurem Podcast, ja. Wir sprechen heute über Dinge, über die wir nie vorher gesprochen haben, weil wir dachten, wir sind damit allein.
Ja, und das ist halt Hype. Also ich weiß jetzt schon, wenn die Folge veröffentlicht wird, allein schon, oh Gott, wie konntet ihr während Ramadan überhaupt über sowas sprechen? Das ist schon tabu. Und wie können wir das überhaupt, also ich sehe jetzt schon, dass wir einige FollowerInnen verlieren werden, aber ich denke mir, okay, fuck it, ist halt so. Man wird immer auf KritikerInnen stoßen, es wird immer Leute geben, die das halt nicht gut heißen, die dich dann eben als schlechte Muslime beschimpfen werden und sagen werden, hey, okay, ihr zieht den Islam in den Dreck und ich mir denke, okay, habt du aber erst überhaupt eine Ahnung, was überhaupt sexuelle Aufklärung innerhalb des Islam bedeutet, dann können wir uns weiter unterhalten. Man schon hast du weniger Plan als ich, deswegen okay, ciao. Ja.
Aber Linda, ich muss dir eine Frage stellen, weil du nennst diese Folge ja auch Haram Talk.
Ja, ja.
Warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist so ein bisschen beabsichtigt, weil wir natürlich wissen, dass bestimmte Themen wie Sexualität, oder Homosexualität, alles Mögliche oder queer sein, so Themen sind, die innerhalb unserer eigenen Community tabuisiert werden. Mm. Wir dachten, wir wollen gerne dieses Narrativ nutzen und damit ein bisschen provozieren und damit offensichtlich machen, okay, wir sprechen jetzt aber darüber. Und für uns ist es aber nicht Haram, wir wollen ein bisschen mit dem Wortspiel Haram spielen.
Gut.
Und genau. Und ich meine, was auch super cool wäre, du könntest mir dann nach der Folge gerne auch die paar ExpertInnen schicken, die so tolle Aufklärungsarbeit leisten auf ihren Kanälen. Da will ich dir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
Mhm. Ja, also die eine, die macht das auf Arabisch in Ägypten, das finde ich toll. Dann gibt es eine Ärztin, eine Gynäkologin aus dem Libanon, die macht das auf Arabisch und oft auch auf Englisch. Also da gibt es einige, auf Deutsch habe ich ehrlich gesagt wenige bis gar keine.
Ja, auf Deutsch fällt mir jetzt auch tatsächlich niemand. Wenn dann kommen ja eben nur englischsprachige ExpertInnen irgendwie in den Kopf, aber anyways, wir haben ja trotzdem ein paar arabisch sprechende FollowerInnen, also mit jedem Tipp kann ich einfach verlinken.
Und ich mache ja die Ausbildung gerade, also bald gibt es auch eine deutschsprachige.
Wer bitte?
Ich mache die Ausbildung zur Sexualpädagogin, das heißt, bald gibt es auch die deutschsprachige dann.
Wirst du dann auch Workshops geben?
Ich muss noch schauen. Also ich werde auf jeden Fall einmal die Ausbildung fertig machen und dann das Bestmögliche für die Community und für mich. Also dass das einfach eine Win-Win-Situation ist für alle, die da. Aber ich finde es total wichtig, weil es gibt Dinge, okay, die sind in einem muslimischen Rahmen oder in dem Rahmen, den man möchte. Aber es gibt dann andere Dinge, die betreffen uns alle. Zum Beispiel Hygiene, Gesundheit, Aufklärung, ja. Und wenn Leute sagen, aber Kinder sollten nichts darüber wissen und so weiter, sage ich hier ganz großes Nein, weil Kinder, die wissen, wie ihre Körperteile heißen, alle Körperteile, die sich artikulieren können, die wissen, wie weit darf jemand mit mir gehen und wie nicht. Das ist Prävention vor sexuellem Missbrauch. Das heißt, es ist im Sinne unserer Kinder, dass sie wissen, wie was funktioniert und was wofür ist und wo darf mich XY nicht angreifen, ja, damit wenn das vorkommt, das Kind sich dann auch traut, um Hilfe zu bitten und zu erzählen, was passiert ist.
Ja, das ist ein sehr guter Anknüpfungspunkt.
Ja, eben, weil die Leute, die immer schreien, haram, 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 weil also einmal hat jemand mir geschrieben, meine Töchter, weil ich habe zwei Töchter, meine Töchter werden mit gespreizten Beinen durchs Leben gehen. So, und ich habe mir dann gedacht, ja. Oh, thank you for nothing. Und dann habe ich mir aber gedacht, in Wirklichkeit gehen meine Kinder mit einem offenen Hirn und offenen Verstand durch die Welt, weil meine Tochter ist 6 Jahre alt und sie kennt den Unterschied zwischen Vulva und Vagina und es gibt erwachsene Frauen und erwachsene Männer, die den Unterschied nicht kennen. Und sie ist 6 Jahre alt und weiß das. Und ich denke mal, das ist ein Wissen. Also das ist jetzt nicht, dass ich sie irgendwie... Ja, es gibt ein Wissen. Das ist dann zu viel für unsere Emotionen zum Verarbeiten, wenn man ein Kind ist. Aber das Wissen, das ist es nicht. Ja, also man kennt da schon seine Grenzen, aber sie muss auf jeden Fall wissen, was sind ihre privaten Körperteile, wo darf sie keiner angreifen und wenn das passiert, wem sie das sofort melden muss.
Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Ich finde auch, ich weiß, vielleicht kennst du auch das Buch Samira und die Sache mit den Babys, ein Kinderbuch.
Ja, ich habe das Buch nicht zu Hause, ich habe schon davon gehört, ja.
Ja, und das finde ich zum Beispiel auch eine super Sache. Also ich habe mir das mal angeguckt auf der Arbeit und war, ich dachte mir, wow, da wird wirklich erklärt, wie Kinder entstehen, welche Körperteile wir haben, wie die auch heißen, was eine Vulva und eine Vagina ist. Und ja. Da waren sogar Begrifflichkeiten dabei, wovon ich mit meinen 32 Jahren noch nie was gehört habe. Da dachte mir, okay, ja. Das ist peinlich. Ja. Und weil wir das im Sexualunterricht in der Schule auch hier in Deutschland im Biologieunterricht nie irgendwie so etwas beigebracht bekommen haben. Und ich das super wichtig finde, dass auch eben, du sagst, Kinder über ihren Körper Bescheid wissen.
Ja. In Österreich übrigens auch nicht. Also man bekommt in der 4. Klasse, bekommst du eben Fortpflanzung, so oberflächlich. Und dann 2 Jahre später AIDS, Geschlechtskrankheiten.
Ja,
und
ja, genau.
2-3 Jahre später Teenage Pregnancy, dass man das am besten verhindert. Ja, dass man so quasi benutzt Kondome, Stunde Ende, so irgendwie. Und das war's.
Das war's. Ja, genau.
Also dieses Körperliebe oder dieses Körperakzeptanz und dieses, dass wir alle schön sind und das eben, na gut, dass man jetzt mit 15, 16-Jährigen nicht unbedingt über die Lust spricht, ja, das verstehe ich schon. dass dann in der Pause nicht lauter Kinder entstehen, aber dass man wenigstens diese Teenager in deren eigenen Körperliebe bestärkt, gerade in dem Alter, wo Körper sich entwickeln, verändern, Pickel sprießen, Scharnspangen überall und man hat dann das Gefühl, man ist einfach nicht schön genug für diese Welt und ich finde, 15, 16-Jährige haben es heute viel schwerer als wir damals mit 15, 16, weil du hast jetzt einfach diese Social Media Perfektion, wenn du einem Typen deine Liebe via WhatsApp gestehst, gibt es schon Screenshots von dir überall, also verstehst du, was ich meine? Das ist jetzt einfach viel schwerer, zu sich selbst zu stehen, so volle Pulle, so richtig, hundertprozentig, sich selbst toll zu finden, wenn man dann auf Social Media scrollt und Filter everywhere. Und es ist einfach schwierig in diesem Alter, weil wir uns betrifft das jetzt nicht. Wir sind in einem Alter, wir sind schon gut dagegen geschützt. Wir wissen, was wir glauben, was ist fake, was ist nicht. Aber die Teenager von heute haben es sehr, sehr schwierig. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es in 10 Jahren dann mit meinen Kindern ist.
Ja, oder wenn ich als mal Kinder bekomme, wird das dann sein. Und ich glaube, da wird es natürlich dann umso wichtiger in der Schule auch so Aufklärung, was Medien, mediale Aufklärung oder wie Medien funktionieren auch. Mittlerweile gibt es ja auch schon so Projekte, dass man auch innerhalb der Schule solche Fächer anbietet, was ich auch super wichtig finde. Und ich hoffe, das wird in Zukunft noch mehr davon geben.
Ja.
Aber was ich aber auch beobachtet habe, ich weiß nicht, wie es bei dir auch innerhalb deiner eigenen Freundinnen war, ob ihr danach darüber gesprochen habt. Auf jeden Fall merke ich das bis heute noch, dass ich auch mit meinen deutschen Freundinnen sehr wenig über Sexualität spreche. Also ich habe da so 1, 2 Freundinnen, mit denen ich sehr offen darüber reden kann, die auch mal sagen, hey cool, dass man mit dir darüber so quatschen kann. Und selbst bei anderen, die haben dann auch immer noch so ein konservatives Bild im Kopf oder die reden nie darüber. Und ich erlebe das halt auch in unserer Generation, dass sich da auch schwer getan hat. Also nicht nur dieses Klischee von der Islam der Brüder oder unsere arabische Community der Brüder und konservativ, sondern ich erlebe das auch bei meinen deutschen Freundinnen, dass da wenig über die weibliche Lust und unseren eigenen Körper oder wie was ist eigentlich ein Orgasmus? Und es ist auch völlig okay, wenn man nicht bei den ersten Malen einen Orgasmus spürt, weil eine Frau einfach viel, viel länger braucht als der Mann. Und darüber spricht man halt auch innerhalb unserer eigenen Community in Deutschland so wenig, habe ich das Gefühl. Wie, ich weiß nicht, wie du das siehst oder ob das bei dir auch so ähnlich ist.
Also ich weiß, dass es hat nichts mit Generationen zu tun, glaube ich. Meine Mama hat jeden Donnerstag 4, 5 Freundinnen zu sich eingeladen. Das war wirklich deren Donnerstag und die sind dort gesessen am Abend. 2 von ihnen haben geraucht, meine Mama nicht. Mein Papa saß dann zwar im selben Raum, aber sie trennte so eine Art kleine Wand, ja. Und mein Papa hat das sowieso nicht interessiert, was die Frauen da gemacht haben. Der hat sein Fußball oder was immer, sonst auch immer geschaut und die haben nur darüber gesprochen. Also meine Mama, die haben dann eben, meine Mama hat's bekocht, eine von denen brachte immer was Süßes mit und die haben nur darüber gesprochen, die haben nur perverse Witze gerissen, sie haben nur gelacht. Es war in unserem Wohnzimmer komplett verraucht und ich muss dazu sagen, meine Mama hat niemals ein Fart ausgelassen. Also meine Mama ist eine, die stellt sich den Wecker fürs Gebet. Also die hat wirklich immer regelmäßig gebetet, also die hat das, für die war das A und O und Koran lesen und auch, also für sie ist das muslimisch sein einfach wirklich eine Lebensphilosophie, etwas, was sie wirklich von Herzen gerne macht. Und ich sehe darin auch keinen Widerspruch. Und die haben mich dann, als ich dann angefangen habe auszusehen wie eine Frau irgendwann, haben die mich dann auch immer dazu gerufen, komm, setz dich zu uns und wie ist es bei euch so? Auch bevor ich geheiratet habe, war das so. Und als dann es kurz vor meiner Hochzeit war, haben sie nur noch so Witze gerissen über meinen Mann und über mich. So, also, und das war auf einer herzlichen Art und Weise, weil ich kenne die alle seit über 20 Jahren, diese Frauen. Ja, und bei mir ist es so, also mein Freundeskreis ist total gemischt. Also mein Freundeskreis, ich habe österreichische Freunde, ich habe Freunde, die zum Islam übergetreten sind, ich habe Freunde, die aus dem Islam ausgetreten sind, ich habe Freunde, die sind arabisch, die sind spanisch, ich habe ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Bekanntenkreis, ein Bekanntenkreis. Mhm. Freunde, so richtig Freundschaft habe ich vielleicht 2, 3 Leute, aber der Bekanntenkreis ist wirklich riesig und hier kommt es halt einfach drauf an, weil spricht man über das Thema generell, spricht man über Dating und Dating-Apps generell, spricht man über Sex generell oder erzähle ich jetzt von meinem Schlafzimmer, was mit meinem Mann und mir passiert, weil das tue ich zum Beispiel nicht.
Ja.
Also ich sorge nicht dafür, dass Menschen, die mein Mann vielleicht gar nicht kennt, Bilder im Kopf haben von uns beiden, während wir es treiben. Also nicht. Ja. Dass wir generell über das sprechen, was wir Frauen uns eher von Männern wünschen oder wie war das früher, wie ist das jetzt, wie ist das Thema generell, ist man offen dazu, ist man geschlossen dazu, wie hat sich das entwickelt? Darüber sprechen wir schon.
Ja, ich glaube, das ist ja auch eigentlich so eine normale Tonus. Heißt es Tonus? Keine Ahnung.
Oder es gibt schon Leute, wo man das Gefühl, die erzählen dann schon sehr intim, dass man das Gefühl hat, man war dabei.
Ja, genau. Also das sollte eine normale Tonus eigentlich sein.
Ja, das ist auch so eine Sache, die schön ist, finde ich, in unserem Dean, ja, dass es eben genauso ist, dieses, es steht nirgends, dass man nicht darüber sprechen soll, aber eben, dass man nicht das Gefühl hat, dass eine dritte, vierte, fünfte Person dabei waren, weil zum Beispiel mein Mann kennt nicht alle meine Bekannten. Und stell dir vor, dann gibt es eine Person, die er nicht kennt, die aber ihn kennt durch diese Erzählung. Ist auch nicht schön.
Genau. Nee, ja. Das bitte ich auch von meinen, also das kenne ich auch mit meinen, das habe ich auch mit meinen deutschen Freundinnen oder so. Man redet allgemein miteinander darüber, aber ich möchte nicht wissen, was meine Freundin mit ihrem Partner in den eigenen vier Wänden trägt. So, das ist einfach, das hat auch einfach was für mich. Das ist einfach eine Intimsphäre und ich will nicht das nächste Mal, wenn ich einen Mann sehe, mir den nackt vorstellen
genau,
müssen.
Und genau, genau.
Wie sein Gepäckteil aussieht, so nach dem Motto.
Genau, ja. Genau. Und genau das meine ich damit. Unsere Generation geht damit offener um, weil eben, wie ich gesagt habe, wir dachten alle, wir sind alle damit mit dieser Desinformation und mit dieser komplexen Art aufzuwachsen, dass alles safe ist und dann plötzlich ab der Hochzeit darfst du alles und wenn du aber nicht verheiratet bist, darfst du nichts, so irgendwie. Ja. Und jetzt gibt es ja Frauen in unserer Community und ich finde, das sind wirklich starke und mutige Frauen, die sagen bewusst, ja gut, ich will nicht heiraten, ja, oder gut, ich habe zwar die Liebe meines Lebens gefunden, wir sind verheiratet, aber wir wollen keine Kinder. Und das ist halt eben so eine Sache, Kinder sind einfach nicht für alle was. Und Kinder sind auch nicht die Erfüllung des Lebens. Wenn dein Leben vorher kein Fokus, keinen Sinn gemacht hat, würde mit Kindern noch weniger Sinn machen. Ja. Also es ist kein Muss. Ja. Und dass es aber Leute sagen von sich aus, obwohl alles andere dagegen spricht, finde ich einfach Hammer, weil es stimmt. Ich sage das als Mutter. Also ich sage als Mutter, wenn meine Kinder jetzt aufwachsen und sagen, ja, wir müssen jetzt nicht heiraten oder wir wollen keine Kinder haben, sage ich ja hundertprozentig Mädchen. Also,
ja, klar, das ist in der Rede um deine eigene Entscheidung. Wenn du einfach nicht das Gefühl hast, du willst es einfach nicht, dann sollte das auch ein gutes Recht sein. Ich denke mal, lieber dann keine Kinder haben, als schlechte Mama zu sein, weil du eigentlich gar keinen Bock hast. So
und das ist was mehr als der Hälfte passiert. Du denkst ja, ich habe jetzt zwar ein Kind, aber ich brauche das zweite, damit das erste nicht alleine ist, so irgendwie. Mhm. Oder ich brauche ein Kind, damit wir eine richtige Familie sind. Und dann bist du komplett überfordert, weil du das nicht mal wolltest. Also ich wollte um alles auf der Welt Kinder haben und bin trotzdem überfordert. Also es ist wirklich, und es ist eine Lebensaufgabe. Aufgabe. Das heißt, es begleitet dich für immer.
Ja, natürlich. Also deswegen bin ich dein Buch auch so spannend. Wir werden das auf jeden Fall noch in den Shownotes verlinken, damit das alle kaufen und lesen, dass man auch durch Social Media, ich verfolge so manchen Frauen, die dann einfach dieses Happy Wife Leben fortspiegeln mit Kind und ich denke so, hä, aber Alter, ein Kind kann auch einfach so scheiße anstrengend sein. Es macht halt nicht immer Spaß, ein kleines Kind zu haben. Es ist halt auch anstrengend. Und darüber wird halt viel zu wenig diskutiert. Es wird dann immer nur diese sonnigen Seiten eines Kindes gezeigt, was natürlich auch super schön ist, aber halt auch nicht, was für ein Struggle man auch als innerhalb der Partnerschaft hat. Also auch die Sexualität, das schreibst du ja auch in deinem Buch über. Hier ist es Quiet Quickies.
Es sind Quiet Quickies. Also, erstens, meine Kinder, meine Töchter sind 6 und 2. Und die liegen teilweise immer noch bei uns im Bett. Also die Kleine schläft noch bei uns, die Große, da wollen wir nicht, dass sie sich ausgeschlossen fühlt, ja, dass wir zu dritt kuscheln und die ist alleine irgendwo. Und deswegen kommt sie uns. Und das ist bis zu einer gewissen Zeit, nachdem man Kinder bekommt, werden es nur Quiet Quickies, Freunde. Also und entweder, es ist halt eine temporäre Ding, besser als nichts. Und entweder man lebt damit und denkt darüber nach, und das ist jetzt einfach das Einzige, was es gibt. Oder man hat zum Beispiel Geld, man organisiert sich eine Nanny. Bei meinem Mann und mir ist es so, seine Mutter ist in Ägypten, meine ist in Wien. Das heißt, wir können nicht auf Familie zurückgreifen und sagen, du übernachtest jetzt mal ein Wochenende bei der Oma. Das haben wir halt nicht. Also andere haben das, wir haben das halt zum Beispiel nicht. Das letzte Mal habe ich mit ihm allein gegessen, das war irgendwann im Dezember. Also keine Ahnung. Aber man muss sich wirklich die Zeit nehmen, man muss an sich als Paar arbeiten, auch an dem Sexuellen. Und hier ist zum Beispiel eine Sache, die ganz wichtig ist für Leute, die sexuell aktiv sind oder die verheiratet sind, wenn man miteinander schläft. Und ich habe jetzt das Gefühl, als Frau, ich habe hier keinen Platz zu sagen, was ich möchte oder was ich nicht möchte. Wie viele Frauen, ich meine, Entschuldigung, es gibt Dinge, die machen Frauen für Männer und das ist so. Also welche Frau würde drauf kommen, ihr Analbleaching? Niemand. Niemand von sich selbst. Das mache ich für mich selbst. Das machst du nicht für selbst, Uschi. Halt den Mund, ja. Das machst du für ihn. Ja. Keine Frau macht sowas für sich selbst. Du, niemals. Also es gibt so Dinge, die machen wir für sie. Also die machen Frauen für sie. Und hier kommt es einfach darauf an, überquere ich damit eine Grenze? Will ich das überhaupt? Was, wenn ich das nicht will und wenn ich sage, dass ich das nicht will? Genauso wie Analsex. Du glaubst nicht, wie viele Menschen mit denen ich Gespräche geführt habe, auch für das Buch und so, wo die Frau das gar nicht will, aber irgendwie muss, weil sie dann Angst hat, er macht das mit wem anderen, er betrügt sie, er lässt sie scheiden, keine Ahnung. Es gibt dann einfach weiter die Gedanken, dann tut man das, ja. Und hier ist halt einfach die Frage, und das ist eben halt leider dieser Realitätscheck, in dieser Beziehung, weil beim Sex geht's nicht nur um den Sex, ja. Da spiegelt sich die gesamte Beziehung drinnen. Wie wirst du als Frau gesehen? Wie wirst du als Mensch gesehen? Haben deine Wünsche Platz? Haben deine Ängste Platz? Kannst du auch sagen, na, ich will nicht. Und hört er sich das an? Nimmt er das an? Und macht er da auch die Schritte, die du willst oder nicht? Also gibt es da ein Aufeinanderzukommen oder nicht? Und wenn man dann erst im Bett merkt, nein, das gibt es nicht, dann haben wir ein Problem.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, dass man auch einfach auf Augenhöhe ist und auch
Ja.
sieht, okay, akzeptiert mich mein Partner oder Partnerin auch so, wie ich bin
Ja.
und auch meine Grenzen halt auch vor allem. Und es ist dann auch okay, Nein zu sagen. Wie, vielleicht nochmal so zum Abschluss, was würdest du den ZuhörerInnen da draußen raten? Wie können wir unsere Weiblichkeit nicht verlieren und uns selber als Frauen oder eben, ja, neu erfinden?
Wenn du dich als Frau identifizierst, dann brauchst du die Weiblichkeit gar nicht zu suchen, weil sie ist in dir. Du wirst sie nicht verlieren. Sie ist in dir. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, also unser Gott hat uns geschaffen. Du schaust nicht zufällig so aus, wie du ausschaust. Das ist ein Design. Ja? Du hast nicht zufällig diese Augenfarbe, du hast nicht zufällig dieses Gesicht, du hast nicht zufällig diesen Körper. Nichts, was Allah geschaffen hat, ist hässlich oder schier oder falsch oder sonst was. Das sind Konstrukte, die wir als Menschen erfunden haben, damit sich andere Menschen schlecht fühlen und damit wir Menschen leichter in Schubladen stecken können. Ja, und wenn wir das erkennen, dass deine Schönheit, dass jeder, dass wir als Menschen nur in Schönheit existieren, dann ist es viel einfacher mal zu akzeptieren und anzuerkennen, ja, ich bin eine Frau, ich bin weiblich. Was nicht bedeutet, dass man sich jeden Tag toll findet. Es gibt auch Tage, da kommt man nicht mit sich selbst klar, da findet man sich halt nicht toll. Da ist dieser Pickel auf der Nase total ungelegen, aber der ist nun mal da, ja, der wird auch wieder gehen. Aber das mit sich selbst im Reinen sein, ja, weil dieses Glücklichsein, das ist so tricky. Wenn man glücklich ist, hat man keine Probleme. Stimmt nicht. Man kann glücklich sein, trotzdem Probleme haben. Und dieses Glücklichsein, das sind nur so Momente. Das, was aber für immer
Absolut.
ist, das für immer andauernd ist, das mit sich selbst im Reinen sein. Und das vertieft sich immer dann, wenn man sich auch immer mit reflektiert. Reflektiere deine Meinung, reflektiere deine Ansichten, reflektiere. Vielleicht ändert sich nichts und vielleicht ändert sich doch was. Ja, gib zu, dass sich Meinungen ändern können. Ja, ich habe früher glatte Haare toll gefunden, heute stehe ich zu meinen Locken. Kann kein Mensch sehen, ich finde es trotzdem toll. Also, das sind einfach eben diese Sachen. Dieses Zulassen von Meinung ändern, dieses Zulassen von diesen Satz zu sagen, okay, ich lag falsch.
Ja, und auch für sich selber definieren zu können, was bedeutet für mich persönlich Weiblichkeit
Genau.
oder feminin sein, ob
Ja.
das jetzt lange oder kurze Haare sind, ob ich meine Achselhaare rasiere oder nicht, ob ich, wie auch immer, dass ich auch das Recht darauf habe, meinen Körper selbst zu bestimmen.
Ja.
Und ja, das ist natürlich nicht so einfach und das kennen wir alle selber durch die ganzen Einflüsse Social Media und dafür bin ich froh, dass es dann Frauen wie dich gibt, die dann so tolle Arbeit leisten, die auch offen darüber sprechen, um auch einfach zu merken, hey, es ist voll okay, wenn ich nicht nach dem 20. Mal Geschlechtsverkehr immer noch keinen Orgasmus habe, weil es halt einfach bei Frauen länger dauert und dass man da einfach ja mit Gleichgesinnten darüber sich austauschen kann und ich hoffe sehr, dass es in der Zukunft noch mehr davon gibt, aber ich bin da zuversichtlich, dass wir da noch mehr Plattformen haben werden. Und ja, ich bin auch sehr gespannt auf deine weitere Arbeit. Und ich weiß nicht, ob du noch irgendwas gerne zum Abschluss sagen möchtest, Manel, die Zeit ist ja schon vorangeschritten. Dann
Ja,
sehe ich auch nicht weiter.
aber ich möchte doch, ich möchte noch etwas sagen.
Gerne.
Du bist genug. Glaub das. Du bist genug.
Ja. Sehr, sehr schön. Sehr schönes Abschlusswort. Und damit bedanke ich mich erstmal bei dir, Minerva, für deine Zeit, dass wir es finally, endlich geschafft haben.
Ja.
Ich glaube, ich hätte noch so Lust, viel, viel länger mit dir über das Thema zu quatschen, aber ich glaube, es schreit nach einer Fortsetzung 2,
Yay.
manchmal mit einem anderen Aspekt und Blick. Und vielleicht bist du ja auch irgendwann mal zufällig in Berlin. Wäre natürlich super, super schön, dich auch mal in Real Life zu sehen.
Inshallah.
Inshallah. Und ja, liebe Hammer, ich danke euch auch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da oder Rezension. Oder wenn ihr Feedback habt, schickt uns schon die DM oder eine Mail. Aber vor allem lest unbedingt mein einfach neues Buch. Wir werden euch das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Vielleicht habt ihr zum Beispiel auch eine Idee für das nächste Geburtstagsgeschenk für die eigene Mama, aber auch für die Männer da draußen. Und folgt ihr auf Instagram. Und wer auch weiterhin volle Hamami-Power auf die Ohren möchte und uns gerne finanziell unterstützen möchte, für den haben wir einen PayPal-Account eingerichtet. Wir freuen uns über eure Unterstützung. Und bis dahin wünschen wir euch erstmal einen guten Start in die Woche. Salam!
Salam!